Ja, ihr Lieben, eigentlich habt ihr mich schon wahrgenommen, trotzdem möchte ich zwei, drei Sätze zu uns sagen, wer wir sind, wie wir herkommen. Helene und Peter, wir sind beide in der ehemaligen Sowjetunion geboren, sind 1975 hergekommen, hier haben wir uns kennengelernt, 1978 haben wir zueinander Ja gesagt, haben drei Kinder, Alex, Dorothea und Daniel. Wie alt die sind, muss ich immer nachdenken, das überlasse ich meiner Frau. Und wir erwarten zurzeit unser achtes Enkelkind. Wir leben in der Nähe von Miltenberg am Main. Das ist dort, also es ist fast so schön wie hier. Richtig schön mitten in den Weinbergen. Und ein klitzekleines Dorf ist ganz am Ende, hinterm Haus ist der Wald und der Berg, Streuobstwiesen. Und wenn wir dann nach Hause kommen, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich eine kleine Ziegenherde, kümmere mich um meine Ziegen, ausmessen, sauber machen, Heu machen und dergleichen und wieder ganz normal werden. Hier ist man doch irgendwie dienstlich und zu Hause darf man einfach so sein, wie man ist. Helene hat das Privileg, dass sie schon den Ruhestand genießen darf und sie kümmert sich dann um alles, was Blümchen und sowas zu Hause ist, ist damit die ganze Zeit beschäftigt. Vielleicht so viel dazu. Ich bin jetzt seit 17 Jahren bei Open Doors. Hier in diesem Gebiet bin ich der Nachfolger von Peter Kinast. Ja, der war bei euch, ja, hier, der Pedro. Der hat gewechselt, das ist bei uns Männern so, wenn wir so in den Midlife-Crisis kommen, so zwischen 53, 55, dann überlegen wir, Mensch, was mache ich nochmal mit den verbliebenen Tagen? Und dann fällt uns irgendein anderer Beruf ein, der Peter Kinast, der bei euch hier war, der ist... war vor vielen, vielen Jahren war der mal bei der Deutschen Bahn, ist das wieder zurückgegangen, hat einen Schein gemacht als Lokomotivführer und fährt jetzt in eine Lok. Das ist ein Traum von uns Männern, eine Lokomotive zu fahren und Zug hinten dran zu ziehen. Den Traum hat er sich erfüllt. Ich darf noch hier im Geschirr bleiben und heute darf ich bei euch sein. Wir kamen vorgefahren und haben gesagt, boah, das ist ein klasse Haus hier. Sag mal, wer von euch war noch damals dabei, wo das gebaut wurde? Leute, die haben einen Applaus verdient. Ja. Stein für Stein von der Grube bis zur Eindeckung, ja? Ja, dabei zu sein und zu sehen, dass Gemeinde wächst, Gott baut sein Reich auch in diesem wunderschönen Haus. Ja, man kommt rein und sagt, hier fühlt man sich wohl. So viel dazu. Ihr Lieben, ich muss mich jetzt kurz fassen, rede heute ein bisschen schneller als sonst, weil meine Zeit ist begrenzt. Aber ihr werdet die Erfahrung machen, Mensch, hoffentlich redet er noch weiter. Das nimmt einfach kein Ende, das ist spannend, das ist schön. Ja, wir schalten jetzt mal um. Deborah, wenn ich jetzt hier umschalte, dann guck mal, so, ganz liebe herzliche Grüße. Wenn wir diese großen Lichter ausmachen können, die Lichttechnik, dann wird es schöner. Dankeschön. Ganz liebe herzliche Grüße aus der Zentrale von Open Doors. Wer unsere Arbeit verfolgt, weiß, wir sind in Kelkheim im Taunus ansässig. Das ist Luftlinie zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Uns gibt es wirklich. Ja, wir hatten vor ein paar Jahren, stand ein älteres Ehepaar an der Tür und haben geklopft bzw. geklingelt und haben gesagt, wir kommen aus der Heide und wir unterstützen regelmäßig. Aber wir wollten doch letztendlich wissen, gibt es euch wirklich? Jetzt, sie haben sich in den Zug gesetzt, sind nach unten gekommen, um zu sehen, ob es Open Doors wirklich gibt. Also, wer daran zweifelt, kommt einfach rüber. Ihr kriegt eine Tasse Kaffee, ihr kriegt das Haus gezeigt. Wir haben ein wunderschönes Gebetshaus und werdet Geschwister kennenlernen. Es gibt uns wirklich. Ich bin einer davon. Ich war damals, als ich anfing, vor 17 Jahren, der Dritte. Wir waren zu dritt. Und haben zu dritt gesessen und überlegt, wie wollen wir Open Doors machen. Heute sind wir 97 Mitarbeiter. Also wir sind um das fast das 33-fache gewachsen. Das zeigt aber auch an, wie sehr Jesus seine verfolgte Gemeinde lieb hat. Es gibt alle zwei Jahre in Schwäbisch Gmünd im Haus Schönblick den sogenannten Märtyrerkongress. Letztes Mal, als ich dabei war, waren wir fast 30 unterschiedliche Organisationen, die sich für verfolgte Christen von Deutschland aus einsetzen. Also Open Doors, wir sind nicht die Einzigen. Etwa 30 verschiedene Organisationen, die sich für verfolgte Geschwister einsetzen. So sehr hat Jesus seine Braut lieb, die heute in unterschiedlichen Ländern in unterschiedlicher Weise verfolgt wird. Diese Karten kennt ihr vermutlich. Das ist der sogenannte Weltverfolgungsindex. Alle Länder, die hier irgendwie dunkelrot oder orange dargestellt sind, das sind Länder, in denen etwa 300 bis 310 Millionen Christen wegen ihres Glaubens in unterschiedlicher Weise in Preis zahlen müssen. Das fängt mit Benachteiligungen im Alltag an bis hin zu Gefängnisstrafen. Und inzwischen wissen wir auch, viele, viele unserer Geschwister bezahlen ihre Treue und Liebe zu Jesus mit ihrem Leben. Im Grunde ist diese Karte auch unser Einsatzgebiet, unser Arbeitsgebiet. Zu meinen Aufgaben gehören zurzeit, das ändert sich immer wieder mal, aber zurzeit habe ich eine zweifache Aufgabe. Wir fliegen in diese Länder ganz praktisch, solange es keine Pandemie gab, Flugzeug setzen, hinfliegen, Geschwister besuchen. Und dann vis-à-vis miteinander sitzen, reden. Ich werde euch gleich einige Bilder zeigen. Einfach sitzen, miteinander reden, Zeit haben und den Geschwistern Gelegenheit geben, zu erzählen, was ist der Preis, den sie dafür zahlen müssen, dass sie Jesus nachfolgen. Und oft sind das berührende Geschichten. Wir sprechen von Verfolgung. Und wenn man so gebaut ist wie ich und dann zurückkommt und dann greift die zweite Seite meines Dienstes, Gemeinde besuchen, und dann stehe ich da vorne und muss schlucken, weil es mein Herz berührt. Und meine Aufgabe für heute ist, euch das so zu vermitteln, dass es hoffentlich auch eure Herzen berührt. Deswegen wird das kein Vortrag sein. Das klingt so akademisch. Im Vortrag kann man Schrauben verkaufen oder sowas, aber ich werde euch, Geschwister, ihre Herzen heute vermitteln. Ich habe für das, was ich hier sagen werde, für mich als Leitsatz den einen Spruch, der zwischen Jesus und Petrus einmal gesprochen wurde, in der Nacht, in der er verraten wurde, erzählt er den Jüngern, dass ihm obliegt viel zu leiden und am Ende wird er sterben und das Schlimmste, was kommt, dass sie ihn alle verlassen würden. Daraufhin ergreift Petrus das Wort und sagt, Herr, bei den anderen kann ich mir das vorstellen, ich kenne meine Gemeinde, ich kenne meine Hampelmänner. Wenn die Flucht ergreifen, das wird mich nicht wundern, aber mir kann das nicht passieren. Ich bin so sattelfest im Glauben und wenn es sein muss, gehe ich für dich ins Gefängnis und wenn es sein muss, ich ergreife das Schwert. Und er hat sie dann später auch ergriffen und Jesus sagt, tu das Schwert zurück. Das ist nicht unsere Art und Weise zu kämpfen für die Wahrheit des Evangeliums. Aber was ich getan habe, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkaltet. Wenn ihr gerüttelt und geschüttelt werdet wie der Weizen, dass du dann mit deinem Glauben keinen Schiffbruch erleidest. Petrus sagt, mir kann das nicht passieren, ich fühle mich sattelsicher. Und Jesus sagt, ich ahne es. Ich habe aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit gelernt, dass unser Glaube angefochten wird und er ist anfechtbar. Wir werden angefochten. Ob das Krankheit ist oder ob das vielleicht eine Fehlentwicklung in der Beziehung ist, in der Kinderprägung, Erziehung, ob das vielleicht berufliche Entwicklungen sind, wo man nicht weiß, wie lange bin ich noch da, ob das vielleicht eine Pandemie ist, die kommt, die uns verunsichert, ob wir vielleicht einen Kredit aufgenommen haben und den Job verlieren und nicht wissen, wie wir da mit dem Kredit zurechtkommen. Und wenn dann die Bank kommt und sagt, wir müssen miteinander über ihr Haus reden, ich spreche gerade aus eigener Erfahrung, es gibt so viele Dinge, die uns in unserer Christus-Nachfolge so eingreifen können, dass Jesus sagt, du, ich halte es für angemessen, angebracht, für dich zu beten und das habe ich gemacht, damit du deinen Glauben nicht verlierst. Damals wusste er, Petrus war auf der Zielgeraden in eine tiefe Glaubenskrise hinein, von der er sich gar nicht vorstellen konnte. Und kurze Zeit später steht er da und ein Mädchen kommt und sagt, irgendwie kommt, ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Waren Sie nicht auch mit dem? Er sagt, nee, das ist eine Verwechslung. Eine Viertelstunde später kommt das Mädchen noch einmal und sagt, doch, ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich bin relativ sicher. Er sagt, komm, gib Ruhe. Und dann kommt sie beim dritten Mal und sagt, jetzt weiß ich, damals bei der Heilung des Blinden. Ich konstruiere jetzt ein bisschen. Kann noch jemand Russisch außer uns beiden? Wer kann Russisch? Приятно познакомиться. В русской Библии написано, и он начал клясться и божиться, что не знает его. Dann fing er an, Petrus, bei Gott zu schwören, dass er ihn nicht kennt. Vor 3 Stunden, da hat er das Schwert gezückt. Und jetzt steht er da und ein Mädchen von der Bedienung bringt sein ganzes Glaubensgerüst, das ganze Glaubensgebäude, alles, was er in 3,5 Jahren mit Jesus an Wundern und übernatürlichen Dingen alles erlebt hatte, das bricht innerhalb von 3 Stunden wie eine Sandburg zusammen, weil ein Mädchen kommt und sagt, ich habe dich als Christ wiedererkannt. Die Täufergemeinde dort, was seid ihr für ein Haufen? Da zerbröselt alles. So schnell kann das passieren mit unserem Glauben. Und wie gut ist es dann zu wissen, es gibt da jemanden, der für mich betet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkaltet. Und in den Zeiten, von denen wir vorhin kurz miteinander geredet haben, als der KGB hinter uns her war und wir unsere Gottesdienste in den Wäldern gefeiert haben, im Winter knietief im Schnee gestanden haben und wir haben im Winter getauft, dann haben wir den Fluss aufgeschlagen, das Eis. Und haben, oh je, ja, sagt jemand, komm du mir in die Quere, ich taufe dich auch. Dann hat der Gottesdienst 3 Stunden gedauert, knietief im Schnee gestanden und im Eisloch. Und dann kam eine Wende in der Politik und dann wurden wir gezwungen, in die lutherische Kirche zu gehen. Da konnte man uns besser kontrollieren. Und in dieser lutherischen Kirche gab es vorne im Altarraum dieses Bild. Und da sind wir dorthin gegangen, aus dem Wald in die Kirche. Und wir hatten im Winter an den Innenwänden 2 Zentimeter Eis an den Innenwänden. Wir haben uns alles abgefroren. Aber wir sind da gerne hingegangen, weil wir da nach vorne geguckt haben, vorne im Altarraum, da ist Jesus, der betet für uns. Dass unser Glaube nicht erkaltet. Und dann kamen wir her und da sind Helene und ich nach 23 Jahren zum ersten Mal nach der Perestroika wieder dorthin und da sind wir dort in die Kirche gerannt. Und wir kommen da rein und er betet immer noch. Und heute werden wir dahin fahren. Jeden Sommer sind wir dorthin. Der erste Weg immer in der Kirche. Und wir haben den Taufstein, die Taufschale, haben die dort jetzt ein bisschen zweckentfremdet. Man hat da Sand reingeschüttet und da kann man ein Teelichtlein reinstellen, eine Kerze reinstellen. Und dann fahren wir dorthin und stellen eine Kerze hin. Und sagen, danke Jesus, du betest immer noch für mich, dass mein Glaube nicht erkaltet. Ihr Lieben, ich muss weitermachen. Es gibt so viel, was ich euch gerne erzählen würde. Ich nehme euch jetzt mit nach Algerien in die Kabylei. Algerien ist ein ganz großes Land und im oberen Kreis habe ich etwas eingekreist, im oberen Teil. Das ist die Kabylei. Die Kabylei ist dort so etwas, was bei uns aus heutiger Sicht von hier, von Bretzfeld, Ostfriesland ist. Wenn man da ganz nach oben geht, kleines Völkchen für sich, die Kabylen und die Berber, eine ethnische Minderheit, wurden viele, viele Jahre benachteiligt, ausgegrenzt, durften ihre eigene Muttersprache nicht sprechen und das hat sich ein bisschen geändert, aber dort kommen heute viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus, sind alle Moslems, weil sie im Islam geboren sind und dann, wenn du eine Gemeinde hast, wo alle denselben muslimischen Hintergrund haben, aber heute Gemeinde Jesu bilden, ist das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir kommen dorthin und reisen unter anderem von Ort zu Ort und besuchen Geschwister. Und eines Tages hieß es, wir werden gleich einen Gottesdienst besuchen in einer Gemeinde. Wir fahren dorthin. Mein Kollege ist evangelischer Pfarrer aus Deutschland und von der anderen Seite 2 Brüder vor Ort. Und wir sitzen in einem kleinen Renault Kangoo, mit dem wird bei uns hier Pizza ausgeliefert. Und wir fahren von Ort zu Ort und kommen zur Gemeinde vorgefahren. Wir bleiben stehen und das heißt, wir sind da. Wir steigen aus und schauen uns um nach einem Gemeindehaus, so wie bei euch. Draußen ein großes Schild. evangelische Täufergemeinde, Kreuz und sowas, und sehen dort nichts. Und man erklärt uns, das ist das Gemeindehaus. Ziemlich verschachtelt gebaut. Wir wussten inzwischen, da sind 700 Mitglieder, die zu dieser Gemeinde gehören, aber wenn die Gottesdienst feiern, dann sind da 1100 Leute. Bisschen anders als bei uns in Deutschland. Aber, und das haben wir dann die Tage später erfahren, an den Stellen, wo wir draußen ein Kreuz hinstellen und vielleicht einen Schaukasten mit Gottesdienstzeiten und eine Rufnummer und Webseite und schreiben rein, herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten, an allen diesen Stellen machen die Geschwister dort alles, damit einer, der vorbeigeht, nicht auf die Idee kommt, dass da eine Gemeinde sein könnte. Er könnte Ärgernis nehmen. Und dann gibt's Ärger. Wir gehen rein im großen Raum, der war vielleicht so groß wie das hier mit Säulen dazwischen, haben 450 Menschen Platz, ansonsten sind Übertragungen in alle Nebenräume, bis die 1100 Leute bedient sind und der Gottesdienst läuft, wir sind mittendrin. Es wird viel, viel gesungen, Lobpreis mit Schlagzeug, mit allem, was es hier so an Instrumenten gibt, und zwar afrikanischer Art, das ist laut und da wird geklatscht und da wird gejubelt und wenn dann die afrikanischen Frauen alle miteinander dieses anfangen, das geht durch Markt und Bein. Und mittendrin steht der Pastor Salah auf, und das ist der Abendmahlstisch, und er reicht einen großen Brotkorb meinem Kollegen, dem evangelischen Pfarrer. Es war nichts abgesprochen, aber der David merkt, das Abendmahl ist angesagt. Dann stehen alle auf und dann wird für das Brot, für den gebrochenen Leib Christi gedankt. Und dann geht dieser Korb in die Menge und immer weiter bis in den letzten Raum. Währenddessen kommt jemand nach vorne, hebt die Hand und sagt, liebe Gemeinde, ich möchte euch etwas erzählen. Letzte oder vorletzte Woche bin ich als überzeugter Moslem schlafen gegangen und bin nachts aufgewacht vom Gespür, neben meinem Bett steht jemand. Ich bin aufgewacht und neben meinem Bett steht tatsächlich eine weiße Lichtgestalt. Und in dem Augenblick merkte ich, das ist Jesus. Und von dem ging so viel Liebe aus, die hat mich berührt. Und er berührte mich und sagte mir, folge mir nach. Und dann hat er sich zurückgezogen, aber im Raum blieb es hell, hell noch eine ganze Weile, bis sich das Licht zurückzog. Und dann habe ich euch gesucht und ich möchte euch sagen, das war der Tag, die nach meiner Bekehrung. Dann kommt der Nächste und erzählt eine ähnliche Geschichte. Und plötzlich sitzen wir da, der David und ich, und fangen an zu begreifen, vor unseren Augen erfüllt sich Matthäus 24, eure Söhne und Töchter werden Visionen und Träume haben. Und da kommen Menschen nach vorne und erzählen, wie sie als überzeugte Moslems plötzlich vor Jesus standen oder er stand vor ihnen. Und sie merken, diese Begegnung hat mein Herz ganz, ganz tief verändert. Ich bin als veränderter, wiedergeborener Mensch aus dieser Begegnung herausgekommen. Herausgegangen. Und dann reicht der Pastor Salam den Kelch mir. Das sind keine solche Kelche, wie wir sie miteinander kennen. Das ist so ein großes Glas. Ich habe irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich war einer von denen hier auf dem Oktoberfest und hat vergessen, das Glas hier zu lassen, das Maß. Und dann bete ich dafür und danke für das vergossene Blut des Herrn. Und dann geht das in die Reihen. Wenn es leer ist, kommt es zurück, wird aufgefüllt, dann geht es wieder in die Reihen, das Abendmahl ist angesagt. Und dann geht der Gottesdienst 3,5 Stunden, 4 Stunden, das Ende ist immer offen. Wenn alle alles gesagt haben, wenn man sie satt gesungen hat und satt gebetet hat, dann fasst man den Gottesdienst zusammen. Und am nächsten Morgen kommen wir runter, der David und ich, zum Frühstückstisch. Und Pastor Solar und seine Frau sitzen schon, warten auf uns und haben auf dem Tisch die Tageszeitung von heute. Und auf der Titelseite ist ein Bild vom gestrigen Gottesdienst. Der Mann, der in der Mitte steht, der hat gestern den Lobpreis, die Anbetung geleitet. Und da ist irgendwo in der Mitte eine Säule erkennbar, vielleicht könnt ihr das sehen, da sitzen der David und ich unter der Säule und wir sagen, wow, wann haben wir es schon zum letzten Mal geschafft, mit unserem Gottesdienst vom Sonntag, morgen am Montag auf der Titelseite der Zeitung zu sein. Und Salah sagt, ja, aber das hat einen Beigeschmack. In der gelben Überschrift darüber, da heißt es, sie singen und sie schreien und sie trinken Alkohol im Gottesdienst. Wir haben nicht gemerkt gestern, dass da jemand von der Presse war, weil da wurden viele Bilder gemacht bei über 700 Leuten oder so. Sie singen und sie schreien und sie trinken Alkohol im Gottesdienst, in den Ohren der Leserschaft dort ganz einfach Blasphemie, Gotteslästerung. Das muss man sich vorstellen, wir haben die Titelseite der Zeitung und Salah macht die Zeitung auf und wir schauen automatisch auf diese rechte Seite. Die ganze rechte Seite hat Salah rot und gelb markiert. Und da wird der Leserschaft erzählt, wie die christlichen Gruppen bei uns im Land, in Algerien, von amerikanischen und proamerikanischen christlichen Gruppierungen dafür bezahlt und finanziert werden, dass sie unsere muslimischen Glaubensbrüder und Schwestern zum christlichen Glauben rüberwerben. Und das Volk wird aufgefordert, wenn sie merken, dass einer versucht, sozusagen ein Gespräch dahingehend zu führen, dass man das unverzüglich dem örtlichen Mullah oder der Polizei meldet. Und Salah sagt, und so geht das seit Monaten. Und wir haben den Eindruck, dass hier das Volk draußen vorbereitet wird. Wenn dann der erste von uns ins Gefängnis kommt, dann wird man draußen sich darüber gar nicht mehr aufregen. Man wird sagen, es war schon längst an der Zeit. Jetzt habe ich diese Bilder mit meinem Handy gemacht. 2009. Das sind jetzt gut 11 Jahre her. Ich habe mich entschieden, euch diese Bilder trotzdem zu zeigen, auch wenn sie ein paar Tage älter sind, weil sie eine ganz aktuelle Geschichte haben. 2009 war das. 2014 oder 15, ich glaube 5 oder 6 Jahre nach unserem Besuch, drangen Männer in Zivil in dieses Gotteshaus ein. Sie haben die Fensterscheiben eingeschlagen, drangen ein und haben die ganze Innenmöbeljahr alles kaputtgeschlagen, zerbrochen, die ganzen Musikinstrumente zerstört und alles zum Fenster rausgeschmissen. 5 Jahre nach unserem Besuch. 2018, 9 Jahre mit und nach unserem Besuch, hat man in Algerien mindestens 15 Gemeinden juristisch zugemacht. Seid ihr Körperschaft des öffentlichen Rechts oder e.V.? E.V. Stell dir vor, man nimmt das von heute auf morgen weg. Dann seid ihr juristisch nicht mehr existent. Und die Gotteshäuser wurden alle beschlagnahmt und dem Staat zugeführt. Das war 2018, 9 Jahre nach unserem Besuch. 2019, 10 Jahre nach unserem Besuch, hat man dieses Gemeindehaus den Geschwistern weggenommen und die Gemeinde juristisch zugemacht. Das muss man sich vorstellen, eine Gemeinde mit 1100 Gottesdienstbesuchern, die macht man von heute auf morgen zu. Was macht dann eine Gemeinde? Die hört nicht auf zu existieren. Wenn man uns zumachen würde, wir würden ja auch nicht aufhören zu existieren. Wir würden andere Wege suchen. Wir würden zusammenkommen in Hauskreisen, Hausgemeinden. Und wenn man dann in Algerien eine Gemeinde mit 1100 Leuten am Sonntag dann in kleine Gruppen je 5 und 7 aufteilt, dann hat man in der Gemeinde plötzlich 150 oder so kleine Gemeinden. Chinesische Christen sagen, wir sind der Bambus, wie der Bambus im Winter. Wenn man im Garten einen Bambusbusch hatte, nicht im Bottich, aber einfach so. Und wenn du den im Herbst zurückschneidest, dann isst man den nicht los. Nee, Schwester, den isst man nicht los. Der sprießt. Und im Frühjahr hast du eine größere Fläche. Und nach 5 Jahren, so ist es unserem Missionsleiter ergangen, der wohnt zur Miete. Die mussten dann den ganzen Mutterboden abtragen und neu anlegen. Wir sind wie der Bambus im Winter. Wenn man uns Christen zurückschneidet, wenn man glaubt, dass wenn man uns zumacht, dann sind wir zu, sind wir gar nicht. Jesus baut seine Gemeinde, nicht wir. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Das hat er uns versprochen. Das hat er uns ins Stammbuch geschrieben. Und das hält und trägt uns. Und das ist das, was der Garant unseres Fortbestandes ist. Andreas, du hast die Uhr noch im Blick. Ja, darf ich weiterreden? Okay, gut, du wolltest nicht anders. Ihr Lieben, ich zeige euch eine andere Geschichte. Das ist so spannend, ich muss mal gucken, dass der Pointer auch umschaltet. Deborah, schalte einfach um. Ah ja, okay. Ja. Gut. Deborah fährt das ganze System nochmal runter und hoch. Wir sind also in Algerien, wir zwei und die zwei anderen Brüder, und wir fahren von Ort zu Ort in den Bergen. Da leben Geschwister. Die haben nicht oft die Gelegenheit, aus den Bergen runterzukommen in die Stadt und dort in die Gemeinde und sind darauf angewiesen, dass die Gemeinde zu ihnen kommt. Ob das nun der Prediger ist, der Diakon oder eine kleine Jugendgruppe, die Schwestern, oder die kommen nach oben, nehmen die Gitarre mit, nehmen das Abendmahl mit und da wird miteinander Gottesdienst gefeiert bei denen in der Hütte und ein Abendmahl und man singt ein paar Lieder und dann hat man Gemeinde erlebt. So, und jetzt heißt es, die rufen an und sagen, wir sind unterwegs zu euch und wir haben eine Überraschung dabei. So, Deborah, kannst du noch eins weitergehen? Ich versuche erst mal zu schalten. Super. Okay. Ach, guck mal, das klappt jetzt. So, und wir kommen vorgefahren in einem Dorf. Es heißt, dort werden wir eine Missionarin kennenlernen. Und wir kommen vorgefahren und er kommt gerade uns entgegen, hält seinen Sohnemann auf dem Arm. Wir umarmen uns, so eine Vor-Corona-Zeiten, drücken uns, freuen uns sehr, dass wir uns kennenlernen und begegnen dürfen. Und wir haben später erfahren, dass im Hintergrund, das ist das Gemeindehaus, im Erdgeschoss laufen zurzeit Gottesdienste. Die zweite Etage wird aufgestockt, weil die Gemeinde wächst. Braucht man also zusätzliche Räume. Und er lädt uns ein, ins Gemeindehaus miteinander Tee trinken, dort miteinander reden. Wir folgen ihm. Es ist Baustelle und wir kommen in einen langen, engen Flur und da stehen so weiße Kisten. Wir quetschen uns an denen vorbei. Ich habe beim Vorbeigehen Bilder gemacht. Da sitzen wir in der Gemeinde und er erzählt uns, als sie zum Glauben an Jesus kam, gab es zu Hause Krieg mit der ganzen Verwandtschaft, im Ort, mit den Eltern. Das hat meine Eltern sehr, sehr getroffen, das hat sie sehr gekränkt. Und als meine Eltern merkten, dass sie mich nicht zurückgewonnen kriegen für den Glauben der Väter, den Islam, gab es eines Tages eine Aussprache zu Hause. Vielleicht hat sie so ausgesehen. Man sitzt da und die Eltern sagen, Kind, wir müssen miteinander reden. Wir haben bis jetzt alles gemacht, was wir tun konnten, alles, was in unseren Kräften war, um dich auf den rechten Weg zu bringen. Aber das hat keinen Erfolg gehabt. Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir reißen dich heute aus unseren Herzen. Ab heute haben wir keinen Sohn mehr. Leere deine Taschen. Und dann leerst du alles aus deinen Taschen, legst auf den Tisch. Und dann sagt der Vater, du wirst jetzt durch die Tür rausgehen. Du wirst nie mehr wieder durch diese Tür reinkommen. Und er sagt, als mir dieser Preis bewusst wurde, fing ich an, von Dorf zu gehen, bei den Leuten anzuklopfen und zu sagen, ich möchte mit ihnen über Jesus, den Sohn Gottes, den Messias, sprechen. In einigen Dörfern hat man mich mit Staub und mit Steinen beworfen. Ich bin ins nächste Dorf gegangen. Und ins nächste. Und irgendwann hat sich der erste Mensch für Jesus entschieden. Und dann der zweite. Und er sagt, als ich eine Handvoll hatte, dann habe ich mit denen den Glaubenskurs gemacht, den Alpha-Kurs, die Grundfragen des christlichen Glaubens angefangen von der Erschaffung der Welt bis zur Wiederkunft Christi sozusagen. Und in der letzten Einheit, da hatten wir das Thema der Taufe. Und die wollten getauft werden. Und dann habe ich sie gefragt, wärst du auch bereit, den Preis zu zahlen, den es dir abverlangen wird, vielleicht den Preis, den ich selbst zahlen muss. Und wenn die Leute bestätigt haben, ja, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, dann habe ich die getauft. Jetzt habt ihr noch im Ohr, mein Kollege ist evangelischer Pfarrer mit der evangelischen Taufpraxis und mit dem dazugehörigen Taufverständnis. Und ich komme aus der baptistischen Bewegung. Wir haben miteinander dasselbe Taufverständnis und dieselbe Praxis durch das Untertauchen. Sag ich, wie machst du das denn? Und er sagt, kommt mit. Und wir gehen wieder raus in diesen Flur, stehen da vor diesen weißen Kisten und er schnappt sich die eine und dreht die um und wir stehen vor einem ausgeschlachteten Kühlschrank. Das ist ein Taufbecken. Und erzählt uns, dass er in den letzten 4 Jahren in diesem Kühlschrank 220 Menschen getauft hat. Und dann stehen wir da, ich und mein Kollege, und merken, im Augenblick geht es nicht um die Form der Taufe, aber das sind Menschen, die für ihre Treue zu Jesus einen Preis zahlen, den können wir uns kaum verinnerlichen. Kein Wunder, dass die Gemeinde wächst, dass da aufgestockt werden muss. Und ihr Lieben, wenn man dann am Ende so eine Begegnung diesem Bruder in den Arm nimmt und sagt, du, wenn wir jetzt nach Hause kommen, wir werden von Gemeinde zu Gemeinde reisen, werden von dir erzählen, was können wir den Geschwistern sagen? Was wäre deine Botschaft? Und da sagt er, bitte für uns, dass unser Glaube nicht erkaltet. Dass niemand von diesen 220 Menschen seinen Glauben verliert. Und dann haben wir das Privileg, zu euch zu kommen und euch damit hineinzunehmen in eine vordergründig so unscheinbare Geschichte. Und am Ende, ich erzähle euch noch eine und dann fasse ich das Ganze zusammen. Gottes verborgenes Wirken. Wir sind immer noch unterwegs irgendwo in Algerien in den Bergen und treffen auf den Mann dort in der Mitte. Rechts ist der David, mein Kollege, links bin ich und in der Mitte dieser Mensch. Wir haben eine ganze Weile irgendwo gesessen unter freiem Himmel. Es war so eine Teehaus, Tee miteinander getrunken. Und aus dieser Begegnung eine kleine Sequenz. Man merkt, dieser Mensch hatte in seinem Leben keine vielen Möglichkeiten, eine Schule zu besuchen. Er sagt von sich aus, das Beste, was ich tun kann, ist Schafe hüten und Esel reiten. Er ist Hirte. Und wenn man den umarmt, dann spürt man das in der Nase. Er ist Hirte. Er lebt von Tieren, er lebt mit Tieren. Die Leute in der Gemeinde sagen, der ist der Älteste von uns, vom Alter her. Der Gemeindedurchschnitt ist viel jünger als er. Aber wenn die jungen Leute gerade mal zum Glauben an Jesus gekommen, Fragen haben zum christlichen Glauben und wie lebt man als Menschenchrist, dann ist man gut beraten, wenn man zu dem hingeht, der hat immer eine gute Idee, wie Leben gelingen kann. Er ist Hirte von Menschen. Er erzählt, ich hatte nachts einen Traum. Und dieser Traum hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen, der hat mich einige Tage bewegt. Ich bin dann zu den Brüdern in der Gemeinde gegangen und habe gesagt, Brüder, ich habe da etwas geträumt, das gibt mir keine Ruhe und ich möchte, dass ihr mit mir darüber befindet. Ich habe geträumt, Jesus würde mir im Traum sagen, nimm einige Päckchen Bibeln und fahre in eine bestimmte Stadt und dort werde ich dir zeigen, wie es weitergeht. Die Geschwister haben darüber beraten, gebetet und haben gesagt, wir haben Frieden darüber, mach das so, nimm einige Päckchen Bibeln und fahre in die Stadt, die Jesus dir gezeigt hat. Die Brisanz der Geschichte ist folgende. In Algerien ist es nicht erlaubt, Bibeln einzubringen ins Land und es ist nicht erlaubt, sie im Land herzustellen. Da machen die Geschwister das, was wir in Russland gemacht haben. Sie haben eine geheime Druckerei und drucken dort Bibeln. Wir waren dort drin und wenn du reinkommst in diesen Raum, das ist ein ausgedehnter Ziegenstahl, steht an der Wand eine ganz große, vielleicht 2,20 Meter breite Druckermaschine, industriegrüne Farbe und in großen Lettern steht drauf Heidelberg 1939. Das ist deutsche Qualität, die schafft heute noch einen Druck Bibeln. Sie drucken also im Untergrund Bibeln. Das heißt, dieser Bruder, der hat geträumt. Ob gut oder schlecht, er soll einige Päckchen dieser im Geheimen gedruckten Bibel nehmen und fahren. Wir sind in der Stadt Tizi Ouzou und fahren nach Bejaia, das sind 300 Kilometer und es ist ein Stau von dort bis dort auf der Autobahn, weil auf diesen 300 Kilometern mindestens 9 Checkpoints sind, wo Soldaten mit Maschinengewehren jedes Fahrzeug anhalten, da stehen Betonblöcke, damit man nicht durchfährt, jedes Auto wird angehalten, hier stehen Soldaten mit Maschinengewehr, hier dasselbe, man muss die Fensterscheibe runterkurbeln und dann wird man befragt, wo kommst du her, wo fährst du hin, was ist der Grund deiner Fahrt. Bei uns Europäern fragt man, ob wir wirklich Touristen sind, ob wir nicht Kameramenschen sind, ob wir Kameras dabei haben und dergleichen. Und zu derselben Zeit, wo diese Befragung läuft, macht einer hinten den Kofferraum auf und durchsucht den Kofferraum. Jetzt träumt er, er soll einige Päckchen Bibel nehmen und soll sich auf diesen Weg begeben. Und er sagt, eines Abends sind wir losgefahren, ich habe einen Mitbruder aus der Gemeinde mitgenommen, wir sind losgefahren und sind dann irgendwann nachts angekommen in den Bergen bei der Stadt, wo wir hingehören, und wir sind stehen geblieben, unten im Tal ist die Stadt, schläft, wir haben gebetet und haben uns angelehnt und sind beide eingeschlafen. Und als wir aufwachten, merkten wir, es wird hell. Wir merken, unten wacht die Stadt auf, der Nebel verzieht sich langsam. Weit und breit Berge und Wüste und nichts zu sehen, außer da irgendwo ist noch ein Hirte mit seinen Schafen. Und wir sitzen da und langsam werden wir auf unserem Sitzfleisch sozusagen unruhig, weil wir spüren, wenn jetzt irgendein Polizist, irgendein Soldat vorbeikommt und sagt, lasst noch mal nachschauen, was habt ihr da? Dann sind wir geliefert mit diesen Bibeln. Der sagt, wir sitzen da und beobachten, wie der Hirte mit den Schafen in unsere Richtung sich bewegt. Wir halt die Tiere so nach und nach fressen, in unsere Richtung, immer näher und näher. Irgendwann merken wir, der Hirte löst sich von seinen Schafen und kommt etwas schneller in unsere Richtung. Wir sind ausgestiegen aus dem Auto, weil wir merkten, dass er irgendwie zielstrebig in unsere Richtung geht. Und plötzlich rennt er los. Er rennt die letzten Meter zu uns und bevor er noch bei uns war, ruft er, Brüder, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Er sagt, wir waren ganz verunsichert, wir wussten nicht, was passiert gerade. Habe ich gesagt, was meinst du, welches Brot? Da sagt er, ich habe die letzten 20 Jahre um eine eigene Bibel gebetet. Und heute Nacht, ich habe euch gesehen, ihr seid um 3 Uhr hier angekommen. Heute Nacht hat mir Jesus gesagt, deine Gebete gehen in Erfüllung. Habt ihr etwas dabei? Und dann bekommt er Bibel. 8 oder 10 oder 12 Stück. Und da stelle ich mir vor, dieser gute Mensch, der Hirte, durch und durch, der riecht seine ganzen Klamotten, die riechen nach Schaf. Und da kommt der zweite an. Da stehen 2 Hirten vor dem Angesicht dessen, von dem wir sagen, der Herr ist mein Hirte. Ein Berg der Begegnung von Hirten. Und wenn man den dann in den Arm nimmt und sagt, Bruder, wenn wir zurückgehen nach Deutschland, was können wir den Geschwistern ausrichten? Was wäre deine Botschaft? Womit können wir euch Gutes tun? Dann sagt er, betet für uns. Wir haben im Land noch so viele Menschen, die seit 5 oder 10 oder 20 Jahren um eine eigene Bibel beten, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Und dann ihm zuzusagen, und genau das werden wir machen. Wir werden von Gemeinde zu Gemeinde reisen und wenn wir deine Geschichte erzählen dürfen, wir werden überall einladen für dich, für euch Hirten zu beten und für all die, die zum Glauben gekommen sind, dass niemand seinen Glauben verliert. Ihr Lieben, und so möchten wir gerne mit unserem Dienst die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben. Sie darin unterstützen, Menschen zu Jünger Jesu zu machen. So sehen wir unseren Dienst, unsere Berufung. Und im Rahmen dieser Berufung sind wir unterwegs, sind wir heute hier, um den Leib Christi, der heute tief unten durch muss, zu unterstützen und stärken, dass niemand seinen Glauben verliert, sondern dass sie dranbleiben. Ich habe einige Fürbitten. Ich lasse sie jetzt an der Wand. Aber ich würde sagen, ich mache Folgendes. Ich würde jetzt sozusagen eine einstimmige Entscheidung treffen mit meiner Stimme und würde beten. Und ich kenne die Anliegen, weil ich sie schon selbst formuliert habe. Ihr könnt drüber schauen und das sozusagen mitbeten. Und wenn ich dann Amen sage und die alle miteinander laut und deutlich Amen sagt, glaube ich, haben die Engel im Himmel heute den ganzen Nachmittag zu tun, unsere Gebete dorthin zu bringen, wo darauf gewartet wird, wo vielleicht einer seit 20 Jahren betet. Oder einer gerade vor seinen Eltern sitzt und verinnerlichen muss, dass sie ihn aus dem Herzen gerissen haben. Oder eine Gemeinde gerade aufgelöst wird und da sitzen leitende Geschwister, die Gemeindeleitung, und sagen, was machen wir jetzt mit der Herde, die uns anvertraut ist? Dass wir uns dazu stellen. Wir neigen uns. Jesus, wir sind gerührt und wir staunen vor deiner Schönheit. Wir staunen über deine Gemeinde, von der du sagst, es ist deine geliebte Braut. Wir staunen über ihre Schönheit, die oft in den Dreck getreten wird. Und selbst dort, wo diese Braut sozusagen den Aschesack angezogen bekommt, ist und bleibt sie schön. Wir danken dir für die Schönheit deiner Gemeinde in Algerien, für die Eindrücke, die wir jetzt bekommen haben, für unsere Schwestern und Brüder. Wir danken dir für das Ehepaar Salah in Tizi Ouzou mit ihrer ganz großen Gemeinde, die jetzt zugemacht wurde. Wir danken dir für die vielen, vielen kleinen Hausgemeinden, die daraus geworden sind. Wir danken dir in besonderer Weise für diesen Missionaren, der mit den Kühlschränken dort, für seine Treue zu dir, für seine Liebe zu dir. Wir danken dir für seine Begabung, Menschen so von dir zu erzählen, dass sie bereit sind, dir nachzufolgen, egal was es kostet. Danke für seinen Ideenreichtum. Und wir danken dir für diesen, ich will nicht sagen alten Mann, aber für diesen älteren Bruder, für den Hirten. Ich glaube, ihr beide versteht euch am besten, zwei Hirten. Wir beten darum, dass du dich um ihn kümmerst und dass du ihn segnest und dass er noch viele, viele Impulse von dir bekommt, dein Evangelium weiterzugeben. Wir beten für deine Gemeinde insgesamt in Algerien, für die Fülle auch der Fürbitten, die wir es vor uns sehen, weil wir glauben, dass wir mit all dem bei dir richtig liegen. Danke dir dafür. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz.